Okay, was bisher geschah? Wir haben eine Predigtenserie innerhalb unserer Predigtenserie begonnen über das Thema Charakter zeigen und wir gucken uns verschiedene Charaktere aus der Bibel an und haben jetzt erstmal eine dreiteilige Predigtenserie über das Buch Ruth und über verschiedene Charaktere aus dem Buch Ruth. Wir haben uns angeguckt, wer Elimelech ist mit dem Namen Gott ist mein König, und das hat er eine Weile durchgehalten, aber leider nicht die ganze Zeit. Ist dann mit seiner Frau Naomi in das Land der Moabiter gezogen, was nicht der Ort ist, wo du als Jude leben wolltest eigentlich. Und siehe da, Elimelech hatte Angst zu verhungern, weil er wegen einer Hungersnot weggezogen ist. Und was ist passiert? Er ist nicht verhungert, aber er ist trotzdem gestorben. Naomi hatte zwei Söhne, Chilion und Mahlon, die hitverdächtigen Namen kränklich und gebrechlich übersetzt hatten. Sie haben sich zwei moabitische Frauen genommen, Orpa und Ruth, und sind dann auch gestorben, weil sie so kränklich und gebrechlich waren. Dadurch fanden sich drei Witwen in einer prekären Situation wieder. Naomi war in einem Land, wo sie keine Verwandten hatte. Sie hatte keine Nachkommen, die für sie hätten sorgen können. Und ihre Schwiegertöchter hatten auch keine Nachkommen. Was haben sie gemacht? Sie haben sich gedacht, zumindest Naomi hat gedacht, lass uns zurück nach Israel gehen. Vielleicht gibt es dort noch Verwandte, die uns unterstützen können. Gleichzeitig, nachdem die beiden Schwiegertöchter mitgegangen sind, hat Naomi gesagt, nee, bleibt mal ihr in Moabit, im Land der Moabiter. Weil ihr habt moabitische Wurzeln, das ist so der Teil der Familie, den keiner so richtig mag. Das sind die Nachkommen von Lot mit einer sehr schwierigen Geschichte. Und will sie dann loswerden. Eine von beiden geht auch zurück, nämlich Orpa. Ruth sagt, nein, ich bleibe bei dir. Und Naomi sagt, doch, du gehst zurück. Und am Ende hat Ruth ihr Bekehrungserlebnis, sozusagen, indem sie sagt, nein, dein Volk soll mein Volk sein, dein Gott soll mein Gott sein, ich bleibe bei dir. Und Ruths Name ist Freundin oder Gefährtin, und sie macht ihrem Namen alle Ehre. Und siehe da, Naomi und Ruth halten zusammen in der schwierigen Situation und sind füreinander da. An der Stelle hat letzten Sonntag Lynn für sich erzählt, wie es für sie ist, Witwe geworden zu sein und ihr neues Kapitel aufzuschlagen, ihr Leben neu zu definieren, Gott zu suchen, Gott zu finden. Sie hat uns dieses Bild gezeigt, der Blick von ihrem Haus auf den White Horse Mountain, auf einen Berg, und wo sie immer wieder über Gottes Größe nachsinnt. Und was ihr hilft, ist einfach, Gott zu vertrauen. Und wir haben darüber gesprochen, dass echter Glaube ist es nicht, zu beten und zu sehen, dass Gott ein Gebet erhört und dann zu glauben. Echter Glaube ist, Gott zu vertrauen, einfach weil er Gott ist. Und weil Gott gut ist, weil Gott für uns sorgt und wir uns deshalb keine Sorgen machen müssen. Und sie hat für sich erzählt, wie es für sie ist, Gott zu vertrauen und wieder Kraft in Gott zu finden. Und die Geschichte geht weiter. Und da werde ich nur ein bisschen den Rahmen heute machen. Und Ulf wird aus Perspektive der Samengruppe und von ihm selbst einiges zu diesen Zusammenhängen hier erklären, die, denke ich, sehr, sehr passend sind. In Kapitel 2 heißt es, nun hatte Naomi einen Verwandten ihres Mannes, einen angesehenen und redlichen Mann aus der Sippe Elimelechs. Und sein Name war Boas. Und wir hatten schon diese anderen Namen übersetzt, kränklich, gebrechlich. Boas heißt übersetzt kräftig. Endlich mal ein richtiger, kräftiger Name und Mann hier. Und Ruth, die Moabiterin, sprach zu Naomi, lass mich aufs Feld gehen und Ehren auflesen bei einem, vor dessen Augen ich Gnade finde. Sie aber sprach zu ihr, geh hin, meine Tochter. Sie ging hin und las auf den Schnittern nach auf dem Felde. Und es traf sich, dass dieses Feld dem Boas gehörte, der von dem Geschlecht Elimelechs war. Und so eine Überschrift über dem Kapitel ist einfach Gottes Vorsehung, könnte man sagen. Also so wie Gott einfach den großen Plan hat, die großen Dinge im Blick hat. Und diese Formulierung hier, und es traf sich im Hebräischen, ist fast wie so eine ironische Anmerkung. So, und rein zufällig passierte dann Folgendes. So, was macht Naomi? Sie sagt, ich gehe aufs Feld, ich gucke mal, ob ich da irgendwelche Ehren sammeln kann. Sie versucht, etwas zu tun für sich und für Naomi. Und siehe da, auf dem Feld trifft sie Boas. Und der war dann auch zufällig aus dem gleichen Geschlecht wie ihr Schwiegervater, der inzwischen verstorben war. Vers 4. Und siehe, Boas kam eben von Bethlehem, wiederum so, eben kam er von Bethlehem. Irgendwie kommt alles zusammen. Und sprach zu den Schnittern, der Herr sei mit euch. Sie antworteten, der Herr segne dich. Und Boas sprach zu seinem Knecht, der über die Schnitter gestellt war, zu wem gehört dieses Mädchen? Der Knecht, der über die Schnitter gestellt war, antwortete und sprach, es ist eine Moabiterin, die mit Naomi gekommen ist, aus dem Land der Moabiter. Sie hat gesagt, lass mich doch auflesen und sammeln hinter den Garben der Schnitter nach. Und sie ist gekommen und dageblieben von morgen an bis jetzt und ist nicht einmal kurz heimgegangen. Da sprach Boas zu Ruth, hörst du wohl, meine Tochter? Du sollst nicht auf einem anderen Acker gehen, um aufzulesen. Geh auch nicht von hier weg, sondern halte dich zu meinen Mägden. Und siehe, wo sie schneiden im Felde, da gehe ich ihnen nach. Ich habe meinen Knechten geboten, dass sich niemand antaste. Und wenn ich dürstet, so geh hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was meine Knechte schöpfen. Da fiel sie auf ihr Angesicht und beugte sich nieder zur Erde und sprach zu ihm, womit habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, dass du mir freundlich bist, die ich doch eine Fremde bin? Boas antwortete und sprach zu ihr, man hat mir alles angesagt, was du getan hast an deiner Schwiegermutter und nach deines Mannes Tod. Dass du verlassen hast deinen Vater und deine Mutter und dein Vaterland und zu einem Volk gezogen bist, das du vorher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir deine Tat und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Sie sprach, lass mich Gnade vor deinen Augen finden, mein Herr, denn du hast mich getröstet und deine Magd freundlich angesprochen. Und ich bin doch nicht einmal so wie eine deiner Mägde. Nun, was passiert hier? Die Geschichte geht weiter. Naomi sagt, Gott wird sich um uns sorgen, aber wir haben auch unseren Anteil. Und sie geht aufs Feld und fängt einfach an, nach der Ernte die Reste aufzusammeln, die übrig geblieben sind. Und siehe da, zufällig läuft Boas über den Weg. Und zufällig findet er sie sehr sympathisch. Und zufällig erfährt er auch das eine oder andere über sie, was ihn sehr anspricht und inspiriert. Und wie wir im Weiteren lesen, er lässt sie nicht nur arbeiten bei sich, er setzt sie auch an den Tisch. Und sie kann dort mit ihm Mittag essen. Und er verguckt sich weiter in sie. Und Naomi wartet und er weist ihren Bereich zu, auch wo sie sicher arbeiten kann, wo sie sich keine Sorgen machen muss, wo auch andere Leute sich um sie kümmern. Und sie kann durch ihre eigene Kraft für den Unterhalt für sich und für Naomi sorgen. Und an der Stelle wird Ulf uns jetzt ein bisschen weiter in die Geschichte vertiefen hier.
So, wir haben ja nun eine Vorlage, die geistige Vorlage dafür da. Und was ich jetzt nicht machen werde, nochmal alles lesen. Und wir wissen also, was jetzt alles passiert ist bis zum zweiten Kapitel. Und wenn wir beim letzten Tammengottesdienst mehr darüber gesprochen haben, in der Predigt über Zuversicht, Hoffnung, Glauben, auch mit einer Behinderung, möchte ich mir heute mal das praktische Leben ein bisschen angucken. Das praktische Leben dahingehend, wie gehen wir denn mit Herausforderungen um? Nun, in der Gesellschaft ist es immer ganz einfach. Es gibt so die Normalen und es gibt die, die gesundheitliche Herausforderungen haben und die finden nicht unbedingt Berücksichtigung. Ja, die werden mal erwähnt, aber eigentlich das normale Leben ist schön, glatt, geebnet, von der Wiege zur Bahre, sage ich sehr oft. Und wir wissen in der Praxis, dass es so nicht ist. Wir wissen es in unseren Familien und wir wissen es auch in unseren geistigen Familien. In unserer geistigen Familie sehr gut, dass es eben nicht so sein kann. Menschen mit besonderen Herausforderungen können sich unterschiedlich damit beschäftigen. Und die Beschäftigung mit dieser Tatsache kann sehr, sehr tückisch sein. Es gibt die Möglichkeit, Hoffnung zu haben, und es gibt die Möglichkeit, sich in eine Opferrolle reinzubegeben. Nicht selten, gerade wenn es schwer ist, ist die Frage, warum ich denn gerade? Warum stößt mir das gerade zu? Warum? Nicht jede Warum-Frage wird ausgesprochen, manchmal nur in den Köpfen, aber die Frage stellt sich. Und wenn du jetzt aufstehst und sagst, ich habe mir diese Warum-Frage nie gestellt, dann würde ich in arge Zweifel kommen. Ich denke, wir stellen uns immer in unterschiedlichen Situationen die Frage, warum passiert genau das? Zunächst müssen wir mal klären, was sind Herausforderungen? Es gibt die Herausforderungen, wenn wir jetzt mal die gesundheitlichen uns betrachten, wo wir sagen, naja, das ist augenscheinlich. Bei Herausforderungen können so viele Sachen sein. Für einen Schüler kann es die sechste der Mathearbeit sein. Für einen Student kann es sein, das zweite Mal in der Prüfung durchgefallen. Für jemand anderes kann es der Arbeitsplatzverlust sein. Für die Nächsten kann es sein, dass irgendwas nicht gelingt, was gelingen sollte. Für die Hausfrau möglicherweise der Kuchen, der verbrennt im Herd. Und du erwartest Besuch. Das sind alles Herausforderungen, mit denen wir täglich zu tun haben. Und wo solche Stimmung aufkommen kann, meine Güte, ich versage. Meine Güte, ich krieg's nicht hin. Meine Güte, warum passiert dies und jenes? Warum passiert das jetzt gerade? Gleichwohl, welche Herausforderungen auch gerade in deinem Leben vorkommen, es besteht immer die Gefahr, dass wir uns in eine Opferrolle begeben können. Ruth hatte mächtige Herausforderungen. Nicht nur, dass sie ihren Mann verloren hat, nicht nur, dass sie kinderlos geblieben ist, sondern sie entscheidet sich auch noch, mit Naomi mitzugehen in ein Land, wo sie ein Fremdling ist. Und die Moabiter waren nicht gerade beliebt in Judas. Aber was hat ihr möglicherweise, was hat ihr sicherlich geholfen? Schauen wir uns mal die beiden Frauen an. Was hatten sie gemeinsam? Sie hatten gemeinsam, dass sie beide Witwen gewesen sind. Sie hatten beide gemeinsam, dass sie Fremdlinge waren, nämlich Naomi in Moab und umgekehrt. Und sie konnten sich einander stützen mit dem, was sie erlebt haben. Und das ist eine Sache, die wir in der Samengruppe zum Beispiel seit Jahren machen. Wir sind, wie Alex sagte, keine Selbsthilfegruppe, sondern wir suchen nach dem Weg, wie können wir geistig umgehen. Und dort, wo Schwäche, wo Erlebnisse da sind, gibt es eine Menge zu erzählen, eine Menge aneinander zu geben. Auch einander zu ermutigen. Das ist bei Naomi und Ruth passiert. Wir erleben auch heute, wenn wir sagen, naja, damals waren Fremde nicht so angesehen, ne? Gut, aber heute ist es ja nicht anders. Wie viele Vorbehalte gibt es gegenüber Fremden in unserem Land? Und wie gehen wir um mit Fremden als Christen, als Geschwister? Welche Gedanken sind in unserem Kopfkino? Einfach mal so eine Frage der Überlegung, was tun wir? Gucken wir auf eine Gemeinsamkeit? Da denken wir manchmal, ja, halt fremd. Und genauso war das für Ruth und Noomi damals auch. Ruth ist sich darüber im Klaren, wer sie ist, wenn sie nach Judas kommt. Und ihre Befindlichkeit drückt sie sehr, sehr klar aus, nämlich als sie um Gnade bittet bei Boas. Die sprach im Vers 13: Lass mich Gnade vor den Augen finden, mein Herr, denn du hast mich getröstet und deine Magd freundlich angesprochen. Und ich bin noch nicht einmal wie eine deiner Mägde. Man muss damals die Hierarchie in der Gesellschaft angucken, waren die Mägde am untersten Level der gesellschaftlichen Akzeptanz. Und sie war sich darüber im Klaren, sie ist noch unter den Märkten. Und spricht Boas sondern und sagt, ich brauche Gnade. Ruth misst sich mit den Märkten und kommt zu der Erkenntnis, ich bin ja eigentlich noch weniger in dem Land als die Mägde. Mir ist es mal so gegangen, in meiner Überlegung vor 4 Jahren oder vor 10 Jahren habe ich sehr oft mir darüber Gedanken gemacht, Deutschland zu verlassen und in die Schweiz zu gehen. Und ich hatte so richtig viele Ideen. Ich habe angefangen, mir zu überlegen, wie könnte ich da überleben möglicherweise und so weiter und so fort. Und dann hat ein Bruder zu mir gesagt, sagte, Ulf, unterschätze eines nicht, du bist hier Ausländer. Du bist ja nicht mehr Gast, du bist hier Ausländer. Und das hat mir die Augen geöffnet. Ich bin fremd. Und ich muss mich behaupten. Ruth wird über diese Sache nicht bitter. Sie wird nicht bitter, weil sie ein Vorbild hatte. Sie wird nicht bitter, weil sie Noomi gesehen hat, die zwar bitter geworden ist, wobei ich immer denke, na, wenn Noomi bitter gewesen ist, sie war aber sehr, sehr unterstützend für Ruth, wenn wir das später weiterleben, die Geschichte. Aber was hat Ruth gemacht? Sie weiß, dass sie Gnade benötigt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der Alex steht hier mit 2 Gläsern Wasser. In der Samengruppe, die kennen diesen Punkt schon. Und es ist eines der schönsten Gleichnisse, die ich jemals gelesen habe. Wir können uns fühlen, einmal mit ganz wenig Wasser, kaum noch Energie. Und der hat noch relativ viel Energie. Da ist auch viel mehr Wasser drin. Für Gott gibt es diesen Unterschied nicht. Gott füllt mit Gnade bis zum Rand beide Gläser auf. Das ist der Punkt. Warum Ruth um Gnade bittet. Gnade gibt ihr die Hoffnung und die Zuversicht, durch die Schwierigkeiten hinzuzugehen. Was wir daraus aber auch lernen, ist, Gnade ist kein Selbstläufer. Wir können nicht hingehen und sagen, ja, okay, ist schwierig, aber ich bekomme schon irgendwo Gnade her. Gnade bedeutet, wir müssen darum bitten. Und das bedeutet, demütig mit eigenen Schwierigkeiten umzugehen, mit Herausforderungen umzugehen. Wenn ich sage, ja, ich habe die Schwierigkeiten und ich werde es schon irgendwie schaffen, irgendwie wird es schon klappen, dann komme ich in den besten Weg in die Opferrolle, weil ich es nicht schaffen werde, weil ich auch nicht schaffe, mich selber anzunehmen an dem Punkt. Das ist ein ziemlich wichtiger Punkt, Ich will nicht sagen, dass mir das gelingt. Dann würde ich lügen. Das gelingt mir mitnichten. Und ich muss es auch jedes Mal neu lernen. Ruth geht auf das Feld in einem fremden Land und sammelt Ehren. Sie vertraut auf den Herrn, aber auch offensichtlich hat sie viel von Naomi gelernt. Wie ich schon sagte. Sie hat gelernt, wie man als Fremde in einem Land lebt. Sie hat gelernt, mit Schwierigkeiten umzugehen. Aber sie hat auch gelernt, über Grenzen hinauszugehen. Vor vielen, vielen Jahren, also viele Jahre, gut, 15 Jahre, kam Jana mal im Gemeindebüro auf mich zu und sagte, ich möchte heute Abend die und die Veranstaltung besuchen, aber medizinisch ist das eigentlich für mich nicht sinnvoll, das zu machen. Was denkst du? Ich dachte, naja, gut, wenn du dich gut fühlst, mach es einfach. Frag nicht, was morgen die Grenzen sind. Mach es. Du fühlst dich im Moment gut, tu es. Was morgen ist, weißt du sowieso nicht. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Unsere Grenzen sind auch jeden Tag unterschiedlich. Wir können nicht sagen, ja, du kannst das und das nicht oder das und das ist ein Problem und den Tag sind deine Grenzen gleich und das geht nicht. Jeder Tag ist unterschiedlich und zwar nicht nur bei Menschen mit Herausforderungen, sondern bei jedem. Oder bei wem ist es nicht so? Dann gerne praktische Hinweise. Ein wichtiger Punkt ist immer, aus einer Verbitterungssituation herauszufinden. Wie kann ich das machen? Gut, ich kann beten, aber ich kenne Situationen in meinem Leben, wo ich nicht mehr in der Lage war zu beten, wo ich einfach dachte, ich brauche Ratschläge, ich brauche Tipps, brauche einen, der mir zuhört und wo ich am Augenspiel sehen kann, wie es aufgenommen wird und nicht aufgenommen wird. Aber wir können durchaus untereinander ermutigen, mit Rat, mit Tipps, einfach nur zuhören. Und auch das ist für jemanden, der verbittert ist, wichtig, dass er auch versucht, sobald er selber betroffen ist, auch mal zuzuhören. Geben ist seliger als nehmen. Mit unseren Erfahrungen oder mit den Erfahrungen, die du in Herausforderungen machst, kannst du anderen helfen. Und wenn die anderen danach fragen, welche Erfahrungen hast du denn gemacht? Es ist ein gutes Stück, aus Verbitterung herauszukommen, aus der Leidensposition herauszukommen, sondern du hast was zu sagen mit allen Erlebnissen. Du hast was zu erklären. Nun, ich habe jetzt sehr viel über gesundheitliche Herausforderungen gesprochen. Das gilt grundsätzlich für sämtliche Herausforderungen. Also wenn das mag unterschiedlich stark oder schwach sein, aber grundsätzlich ist es immer sind die Verletzungen, die Schwierigkeiten eigentlich immer die gleichen. Und was brauchen wir noch? Und wir sehen das dann weiter bei Boas. Boas schafft einen sicheren Raum. Boas sagt, gibt, wie wir vorhin gehört haben, sagt zu Ruth, das habe ich für dich, geh dort mit Essen, nutze das, nutze jenes mit, geh ins Feld mit, entferne dich nicht und gib eine ganze Reihe Rat oder Anweisungen auch seinen Knechten. Und dieser sichere Raum kann die Gemeinde sein. Und ich sage bewusst, das ist keine Einbahnstraße. Das ist immer immer eine Beziehung. Dazu gehören zwei Seiten. Aber wir sind auch mit vielen Sachen konfrontiert. Wir trauen niemandem was nicht zu. Wir wollen einander stark beschützen aus einer Annahme heraus. Wir können mit Situationen des anderen nicht umgehen. Wir wollen helfen und letztlich drücken wir einen Push-Button bei jemandem ungewollt und rufen irgendwelche wüste Reaktionen hervor. Das ist normal. Es ist normal, dass du mit Situationen von anderen nicht umgehen kannst, solange wie du sie nicht kennst. Solange wie du es nicht weißt. Auch mir geht es ja oft, wenn ich mein Pensum sehe und jemand sagt, ich muss mich mehr hinlegen und so weiter, da muss ich aufpassen, dass ich nicht zu dem Schluss komme, na so ein Weichei. Nur weil ich das, was ich mache, was sicherlich nicht unbedingt richtig ist, so versuche durchzuziehen. Aber es braucht sehr viel Verständnis, mit Grenzen umzugehen. Sicherlich ist es nicht immer leicht, das zu erkennen. Manchmal braucht es eine Bremse und manchmal braucht es auch eine Beschleunigung. Mal die Ermutigung, mal die Hilfe. Zu sagen, geh mal ein Stück weiter. Du schaffst das. Und da gibt es viele Sachen, die unter Umständen falsch gemacht werden können. Neulich stand ich zum Beispiel an der Garderobe bei einer Messe und ich bekam Wechselgeld und konnte dieses Wechselgeld nicht wieder so schnell einstecken. Und da tat mir die Frau an der Garderobe das Geld wieder in die Geldbörse. Und die machte eins richtig. Die fragte, darf ich Ihnen das Geld gleich in Ihre Geldbörse zurückgeben? Mach nicht irgendwas und nimm nicht irgendwas aus der Hand, wo du siehst, er hat Schwierigkeiten, sondern stell die Frage danach. Hilft es dir? Ich koche gerne, viele wissen das. Wenn ich Gemüse schneide, sieht das manchmal sehr ungeschickt aus und der eine oder andere denkt vielleicht, naja, wann sind seine Finger mit zwischen den Paprikaschoten gelandet, kann gut sein. Aber was ich nicht haben kann, wenn einer kommt und sagt, komm, ich schneide schnell weiter, bei mir geht schneller, bei mir sieht es besser aus. Nein, stell die Frage, kann ich das für dich machen? Und akzeptiere auch, wenn ein anderer sagt, nein, ich möchte selber machen. Oder jemand läuft die Treppen schwer hoch. Geh nicht einfach hin und sag, komm, schnell, ich helfe dir, die Treppen schwer hochzukommen. Alles gut gemeint. Aber vielleicht ist es auch gerade der Punkt, wo jemand selber testen möchte, wie weit er was schon kann oder sich selber tut. Dann ist es besser, eine Ermutigung zu sagen und zu sagen, ich bleibe in deiner Nähe oder ich schaue, dass du sicher hochkommst. Und es gibt so viele Sachen. Und auch in der Gemeinschaft ist es, glaube ich, manchmal noch schwieriger, die Frage zu stellen. Weil wir einander sehr gut kennen, und dann entsteht die Dynamik. Wir verletzen sehr schnell, weil wir es gut meinen, aber wir sehr schnell sagen, ich mache das schnell selber. Getreu dem Motto, ich kenne meine Pappenheimer. Oder wir sagen, aber es bleibt weiter. Wir müssen die Frage stellen. Die Frage stellen, den anderen zu akzeptieren, abzuholen an dem Punkt. Und genau das macht Boas. Boas schafft ein Umfeld. Er sagt, du bekommst das in meinem Umfeld, du kannst das nutzen. Er weist die Knechte an, Ehren in liegen zu lassen, dass Ruth besser noch mehr sammeln kann. Er sagt, du kannst mit den Mägden zusammengehen. Und was macht Boas? Er geht nicht hin und kontrolliert hinterher, ob sie das genau so macht. Sondern Ruth kann es annehmen, kann es für sich nutzen und kann es für sich umsetzen. Und das ist so ein bisschen der Geist, mit dem wir auch in der Gemeinde einander umgehen sollten mit Schwierigkeiten. Setz dir nichts voraus. Frage nach, warum es jemandem was schwerfällt. Und wenn du siehst, dass jemand Schwierigkeiten hat, sei nicht schnell im Antworten. Frage, wie geht es dir, was ist an deinen Schwierigkeiten? Und stell dir die Frage, wie können wir als Bibelkreis, als Kleingruppe, wie auch immer, einen sicheren Hafen für Menschen mit Herausforderungen oder Geschwistern in unterschiedlichen Lebenssituationen stellen, dass sie sich sicher und behütet fühlen. Letztendlich sind wir alle durch das gleiche Kreuz erlöst und alles liegt in Gottes Hand. Gott kennt das Wort Herausforderung nicht. Ich habe es zumindest nicht in der Schrift gefunden. Aber er kennt folgende Formulierung: einer trage des anderen Last. Und das ist der Geist, das ist das, was mir im Zusammenhang zu Ruth 2 einfach, man könnte noch sehr viel mehr sagen, aber ich denke, die Zeit ist nicht mich erreicht und gehe jetzt an Matthias weiter.
Ja, vielen Dank, Ulf, für die Gedanken und dafür, wie du dich seit Jahren einbringst in die Gemeinde, trotz deiner körperlichen Herausforderungen. Und ich denke, das passt alles sehr gut zusammen zu dem, was wir so besprechen hier aus dem Buch Ruth. Wenn wir Ruth angucken, oder wenn wir unsere Gemeinde angucken, sind wir in der Gemeinde von Gegensätzen. Wir haben Alte und wir haben Junge. Wir haben Leute, die wirtschaftlich sehr stark sind und andere, die wirtschaftlich vielleicht nicht so stark sind. Wir haben Männer und wir haben Frauen in der Gemeinde. Wir haben Leute, die körperlich stark sind und andere, die vielleicht körperlich schwächer sind. Manchen geht es geistlich besonders gut und andere sind vielleicht gerade geistig in einem Tal. Wir sind da sehr unterschiedlich, aber wir können alle, je nachdem, wo wir uns gerade befinden, aus Ruth Kapitel 2 einiges mitnehmen. Der Name von Ruth war Freundin, Gefährtin. Und das ist wirklich, wer sie war. Sie war jemand, die, obwohl sie selbst in einer schwierigen Situation war, für andere da war, für Naomi da war und sie sich gegenseitig gestärkt und gestützt haben. Ruth hat Glauben gehabt und der Glauben hat sich daran gezeigt, dass sie nicht stehen geblieben ist, sondern dass sie mit dem, was sie machen konnte, gegeben hat und versucht hat, ihren Teil dazu beizutragen, dass es ihr besser geht, ohne und im Vertrauen darauf, dass Gott alles andere erfüllen kann. Auf der anderen Seite haben wir Boas und in Ruth Kapitel 2, Vers 8 ist so das Erste, was Boas hier sagt zu Ruth, ist, hörst du wohl meine Tochter? Spricht sie an als seine Tochter, obwohl sie nicht vom Volk Israel war, aber hat verstanden, wir sind Gottes Familie hier. Also deshalb kümmern wir uns wirklich umeinander. Die anderen Dinge, die Ulf genannt hat, kann ich nur unterstreichen, dass er wirklich nicht alles für sie gelöst hat, dass er nicht alle Probleme für sie gelöst hat. Man hilft Menschen nicht, indem man das für sie tut, was sie selbst tun könnten. Manchmal hilft das. Aber in der Regel führt es eher zu einer gefühlten Entmündigung oder zu einer gelernten Unselbstständigkeit. Es geht vielmehr darum, dem anderen die Würde zu lassen, selbst das zu tun, was er selbst tun kann. Aber was beide machen, und ich denke, das sollen wir am meisten mitnehmen, was Boas hier macht zunächst, ist, indem er ihr sagt, pass mal auf, ich habe gehört und gesehen, wie du dich trotz deiner Herausforderung einsetzt, wie du trotz deiner Herausforderung für deine Schwiegermutter da bist. Ich sehe, dass du mit dem, was du hast, gibst. Und das würdige ich, das schätze ich. Und er erkennt das an. Und dann verweist er sie, löst er nicht nur unterstütze sie nicht nur, sondern er verweist sie vor allem auf Gott, indem er sagt, der Herr vergelte dir deine Tat und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn. Und du wirst unter seinen Flügeln Zuflucht finden. Und ich glaube, das ist das, was Ruth mit Naomi gemacht hat. Als Naomi ihren Namen zu Mara geändert hat, der da bitter heißt, weil sie war verbittert. Und sie als Moabiterin hat gesagt, nee, denk mal an unseren gemeinsamen Gott hier. Schau mal, der ist doch da für uns. Und das Gleiche macht Herr Boas auf der anderen Seite auch, indem er sagt, weißt du was, und am Ende, Gott ist da, Gott unterstützt dich und Gott wird uns beide hier durchtragen. So, das ist, was wir einiges von den Dingen, die aus Ruth Kapitel 2 mitnehmen können. Ich ermutige euch, das für euch selbst zu lesen. Und nächste Woche geht es dann weiter mit Jan, der uns über den Löser berichten wird und was das bedeutet. Und wie alles auf Jesus hier hinführt in Ruth. So, vielen Dank. Und lass uns einen tollen Sonntag haben, lass uns aufstehen und zum Schluss noch ein Lied singen.